Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Es geht gar nicht mehr so lang und die Bündner Hochjagd fängt wieder an. Plus minus in 2,5 Wochen sind die Jägerinnen und Jäger wieder auf der Pirsch. Heuer dürfen die auch zum ersten Mal bei der Wolfsregulierung mithelfen. Das findet aber nicht wirklich viele gut, wobei, ja, mal sind schon ein paar. Rund 17'000 Leute haben gegen den Abschuss von Wolfswelpen eine Petition unterschrieben. Was die beinhaltet und was die Regierung dazu sagt, gibt es in dieser Sendung. Anfangen tun wir aber an der Kantonsgrenze, denn dort hat es einen Banküberfall gegeben. Mein Name ist Dias Fritschi, schön sind ihr mit dabei. Heute Morgen ist in der ganzen St. Galler Kantonalbank an der Zürcher Strasse überfallen worden. Gemäss jetziger Erkenntnis ist der Räuber allein in die Bank gegangen. Aussenstehende Passanten haben die Polizei verständigt und auch die Bankangestellten haben einen Alarm ausgelöst, sagt der St. Galler Polizeisprecher Hans-Peter Krüsi.
Der Beschuldigte ist dann geflüchtet mit einer Beute von mehreren 1'000 Franken. Unter einer Patrouille von der Kantonspolizei St. Gallen ist es gelungen, den Räuber kurz nach der Tat festzunehmen.
Als die Polizei eingetroffen ist, sei der Täter schon auf der Flucht gewesen. Dank einem geschulten Auge für Personen, die nicht an einen Ort gehören, hat die Polizei den Verdächtigen schnell verdwischt.
So einen wahnsinnigen Verkehr hat es natürlich noch nicht gehabt von der Bank hier am Morgen um 9 Uhr im Personenverkehr. Ja, und dann braucht es halt einfach Mut und bloß auch Entschlossenheit von den Polizisten, an eine Person heranzugehen, die aufzufordern, sich auszuweisen. Das ist auch eine ganz heikle Aufgabe, die man dann hat. Man muss auch immer natürlich den Eigenschutz anschauen. Man hat gewusst, dass die Person bewaffnet ist. Ja, und das braucht Mut und es ist jetzt auch gut gegangen. Und da bin ich persönlich sehr froh.
Der Täter sei ein 61-jähriger Tschech ohne Wohnsitz in der Schweiz. Darum sei es auch interessant, von wo er überhaupt eine Waffe hatte. Das ist aber nur eine von ganz vielen Fragen, sagt Hans-Peter Krüsi.
Der Beschuldigte, 61-Jährige, ist jetzt in Haft. Mit ihm wird jetzt geschafft, wie wir sagen. Da hat es eine umfangreiche Spurensicherung an ihm gegeben. Dann natürlich auch an seine Kleider. Alles, was er dabei hatte, muss genauestens untersucht werden. Dann gibt es Befragungen, wo wir wissen wollen, wieso kommt er auf Sagans? Hat er einen Bezug dorthin? Hat er vielleicht sogar da mal gewohnt? Hat er irgendwelche Komplizen sogar im Hintergrund gehabt? Und das braucht einen Haufen Zeit. Und die Einvernahmen, die gehen auch dementsprechend lang, weil man muss das auch übersetzen lassen durch Dolmetscher.
Beim Überfall sind 2 Angestellte und eine Kundin in der Bank gewesen. Die sind zum Glück unverletzt geblieben. Trotzdem ist es natürlich ein einschneidendes Erlebnis und schockierend, wenn man mit einer Waffe bedroht wird. Für sie ist eine psychologische Betreuung organisiert worden. Happige Anschuldigungen stehen gegen die Infrastrukturunternehmung vom Regionalflughafen Samada im Raum. Kurz vor dem Abstimmungssonntag. Was es mit den Vorwürfen auf sich hat, weiss Valerie Schlegel.
Am Sonntag wird im Engadin über die Zukunft vom Flugplatz Samada abgestimmt. Kurz vor der Abstimmung hat Cornel Wittmer schwere Vorwürfe gegenüber den Verantwortlichen erhoben und eine Stimmrechtsbeschwerde eingelegt. Er ist in der Geschäftsprüfungskommission der Infrastrukturunternehmung vom Regionalflughafen Samada.
Bei der Beurteilung der Stimmrechtsbeschwerde, die ich am 30. Juli quasi im Briefkasten hatte, habe ich doch schon mehr Detailkenntnis über die Vorlage selber. Aber die Stimmrechtsbeschwerde konnte ich erst einreichen, nachdem ich zur Auffassung kam, dass die amtliche Botschaft in vielerlei Hinsicht ungenügend ist und eigentlich das Stimmvolk nicht adäquat informieren tut über die Sachvorlage.
Organisatorische Mängel, fehlende Transparenz und irreführende Kommunikation. Das sind nur ein paar Anschuldigungen. Ein Punkt, den Cornel Wittmer stark kritisiert, ist, dass im Antrag 1 ein Volksentscheid aus dem 2017 aufgehoben werden soll. Es geht um 6,5 Millionen Franken, die ausgeworden sind, das Kontrollorgan aber nicht wüsste, was mit dem Geld passiert sei.
In der Botschaft steht eigentlich nur ein Satz. Das Projekt konnte nicht realisiert werden. Da ist natürlich die Frage, ist das genügend für den Stimmbürger? Ich bin der Auffassung, nein, das geht nicht. Das braucht eine transparente Darstellung der Umstände. Und mindestens mit der Abstimmungsbotschaft, wo man jetzt quasi Descharge holen will, muss man sicher die Umstände und Mittelverwendung berichten, dass der Stimmbürger einen sauberen, soliden Entscheid fällen kann.
Auch redet der Cornel Wittmer über eine sogenannte Salamitaktik. Denn der Kredit umfasst nur die Ersatzneubauten vom Flugplatz. Die Pistensanierung und dann die Erweiterung vom Vorfeld werden zwar erwähnt, über die wird aber erst im nächsten Schritt abgestimmt. Die zwei Etappen hängen die aber konkret miteinander zusammen.
Im 2030 oder 2031, wenn wir die Vorlage wieder überbringen und man hat schon die neuen Betriebsgebäude und alles gemacht, eine Piste, das ist nicht eine Frage, ob man es sollte oder nicht sollte, sondern man muss es. Und darum ist eben der Stimmbürger dann zumal gar nicht in der Lage zum Nein sagen, um seine quasi Investitionen, die er schon zugesagt hat, zu schützen, muss er Ja sagen, dann muss der Stimmbürger als eine Vorlage vorgesetzt bekommen.
Für ihn sei die Stimmrechtsbeschwerde ein nötiger Schritt gewesen. Transparenz sei ihm am wichtigsten.
Es geht ja nicht um mein Privatgeld. Ich habe kein Interesse. Ich will einfach, dass der Stimmbürger für voll genommen wird. Er ist mündig. Er soll die Informationen bekommen, die er braucht, um einen soliden Entscheid zu fällen.
Der Präsident der Flughafenkonferenz, Christian Branschen, weist gegenüber der Südostschweiz-Zeitung die zentralen Vorwürfe zurück. Die meisten organisatorischen Mängel liegen in der Vergangenheit. Auch die Etappierung des Projekts sei politisch richtig und nicht problematisch. Bei den 6,5 Millionen Franken verweist er auf die jährlichen Rechnungen. Mehr Details dazu gibt es aber nicht.
Das Bündner Obergericht hat soweit mal entschieden, dass die Abstimmung wie geplant der Sonntag ist. Wenn die Beschwerde durchkommt, müsste die Abstimmung als ungültig erklärt werden. Es geht gar nicht mehr so lang und die Bündner Hochjagd fängt an. Genauer gesagt, in 2,5 Wochen am 1. September. Zum ersten Mal dürfen Jägerinnen und Jäger dann Wolfswelpen schiessen. Gegen das haben 7 Natur- und Tierschutzorganisationen eine Petition lanciert. Markus Tuff ist Co-Präsident vom Verein Wolfshirte, der die Petition gestartet hat. Für ihn sind in den letzten Jahren genug rote Linien überschritten worden.
Das erste Mal im 2020 hat man in einer Abstimmung sich klar für den Schutz ausgesprochen und ist politisch immer mehr abgegraben worden. Denn der nächste Schritt war die Entscheidungsgewalt vom Bund zum Kanton. Und so ist jetzt eben das letzte Jahr das erste Mal proaktive Regulierung passiert, die in unseren Augen weder Sinn macht noch naturwissenschaftlich einen Zweck bedient.
Petitionäre fordern andere Massnahmen, zum Beispiel ein besseres Monitoring. Denn die Wolfspopulation reguliere sich von selber.
Wir haben gesehen, dass wenn man ein klares Monitoring macht, die Population nicht immer grösser wird, was auch immer behauptet wird. Und das hat jetzt der Herr Peter Dettling, der lange im Yellowstone geforscht hat, aber auch über 15 Jahre im Kanton Graubünden. Sieht man klar, dass die Population zuerst wächst, dass Junge generiert, aber dass durch Witterungsbedingungen, durch Unfälle, also Überfahren auf der Straße, sind es im Frühling meistens so 4 bis 6 Tiere wieder runtergefallen.
Nur einfach die Zahl der Wölfe im Blick haben, lange aber nicht.
Das Hauptanliegen, das man seit 15 Jahren eigentlich behandelt hat, ist ein konsequenter Herdenschutz. Damit Nutztiere geschützt sind, dass der Elfler seine Arbeit ohne Ängste ausführen kann und so die Problematik auch nicht mehr so gross ist, auch medial, dass nicht bei jedem Vorfall oder bei jeder Sichtung wieder ein riesengroßes Thema gemacht wird.
Bei der Petition sind 17'000 Unterschriften zusammengekommen. Markus Tuff sei sich bewusst, dass die Petitionen Papiertiger seien. Er hoffe sich aber, dass sich die Zuständigen nochmal mit dem Thema auseinandersetzen.
Die andere Frage, die sich die Regierung stellen muss, gehen sie in eine Richtung, die eben gesetzeswidrig ist. Weil die Bestände sind einfach noch nicht gesichert. Und jetzt geht man einfach abschiessen, ohne entsprechendes Wissen. Und das ist auch wieder ein Thema, das wir uns gestellt haben. Auf der einen Seite sagt AJF ständig, ja, wir haben noch zu wenig Wissen, wir können es nicht beurteilen, aber die Jäger kriegen ein Studium und müssen nachher Wölfe schiessen, was völlig konträr ist.
Die Petition ist letzte Woche der Regierung übergeben worden. Natürlich haben wir mit der zuständigen Regierungsrätin Carmelia Meissen über die Petition geredet. Donatina Schlegel hat von ihr als erstes aber wissen, warum die Jägerschaft überhaupt helfen soll, Jungtiere zu schiessen.
Das ist zusammen mit der Jägerschaft diskutiert worden. Wir sind da im dynamischen Prozess, auch am Lernen, die verschiedenen Möglichkeiten auszuprobieren, respektive auch testen, wie sie laufen. Man hat letztes Jahr bereits für einen Teil die Jägerschaft mit einbezogen und ist jetzt da aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat, nochmal einen Schritt weitergegangen. Das auch mit der Zielsetzung, um die Wildhut bei dieser intensiven Tätigkeit zu unterstützen.
Mhm. Dagegen wehren sich ja jetzt mehrere Wolfsorganisationen mit einer Petition. Was ist aktuell der Stand bei Ihnen da dazu?
Die Petition haben wir erst letzte Woche entgegengenommen. Die Petition und die Anliegen werden jetzt analysiert, geprüft und dann kriegen den Petitionär möglichst zeitnah eine Antwort.
Petitionsführer hinterfragen ja, wieso auch Jungwölfe geschossen werden sollen, die keinen Schaden angerichtet haben. Was entgegnen Sie da?
Das werden wir dann in der Beantwortung klären.
Es wird vorgeschlagen, dass stattdessen mehr in den Herdenschutz investiert werden soll. Wie sehen Sie das?
Auch das werden dann in der Antwort drin stehen. Wir sind jetzt Inhalt und Anliegen am Prüfen und da brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit dafür.
Die Umweltvereine befürchten, dass so alle Wölfe jagdbar gemacht werden. Aber der Wolf ist ja eigentlich ein geschütztes Tier. Was sagen Sie da dazu?
Ja, ich glaube, das sind einmal Thesen, die die Vereine aufgestellt haben. Es gibt eine rechtliche Ordnung. Die bisherige Regulationsperiode hat auch aufgezeigt, dass die alle rechtens gewesen sind, die Regulationen, die der Kanton Graubünden vorgenommen hat. Aber auch das, diese Frage werden wir beantworten.
Es ist schon die zweite Petition gegen die Wolfsregulation vom Kanton. Die letzte hat nicht viel bewirkt. Dürfte die jetzt mehr Chancen haben?
Wir prüfen die Anliegen jetzt, analysieren und dann beantworten.
Sagt Cornelia Meissen, Vorsteherin vom Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität. Die hohen US-Zölle hat die Schweizer Wirtschaft durchgeschüttelt. 39% müssen Unternehmen draufzahlen, wenn sie Waren in die USA exportieren. Zum Vergleich, Unternehmen aus der EU oder dem Fürstentum Liechtenstein haben nur 15% Zölle. Was das für die Bündner Wirtschaft heisst, Jasmin Schneider berichtet.
Seit letzter Woche, am Donnerstag, sind die US-Zölle in Kraft und sie treffen auch die Bündner Wirtschaft. Wie fest lässt sich laut dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff zwar noch nicht sagen, er hat aber zwei Befürchtungen.
Wenn die Zolldifferenz zwischen der EU und der Schweiz dermassen gross ist, dann sagen gewisse Unternehmen, dann produzieren wir die Waren, die in die USA gehen, in EU-Länder und nicht in der Schweiz. Also diese Verlegung haben wir schon gesehen, sehen wir da und dort. Und es gibt andere Unternehmen, die tun dann halt in Zukunft nicht hier investieren, sondern sie investieren dann in die USA und werden dort Produktionen aufbauen und das nicht bei uns.
Schweizweit treffen die Zölle vor allem Unternehmen im Maschinenbau, in der chemischen und in der Pharmaindustrie. Im Kanton Graubünden gibt es aber noch eine andere Branche, die auffällt.
Wir wissen vor allem in den südlichen Teilen, also in der Poschiavum, dass es dort doch ein Teil vom Wein auch exportiert wird und dass mit 39% Zoll natürlich der Export zum Erliegen kommt.
Über alle Branchen gesehen gehen 15% der exportierten Waren aus dem Kanton Graubünden in die USA. Das entspricht Waren im Wert von etwa 350 Millionen Franken. Betroffene Unternehmen möchten dem Kanton helfen, wie der Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff sagt.
Also das Instrument, das wir kennen, das wir haben, ist die Kurzarbeitsentschädigung. Wenn hier Anmeldungen jetzt kommen aufgrund dieser Zollsituation, dann wird man die sicher berücksichtigen können.
Momentan haben im Kanton Graubünden 6 Betriebe mit knapp über 100 Mitarbeitenden eine laufende Bewilligung für Kurzarbeit. Wenn ein Unternehmen detailliert aufzeigen kann, wie sich die US-Zölle auf die Auftragslage auswirken und warum ein Arbeitsausfall darum nicht vermeidbar ist, kann ein Gesuch für Kurzarbeit gestellt werden.
Ob es bei diesen 39% Zölle bleibt, ist aktuell noch nicht klar. Der Bundesrat hat einen neuen Versuch angekündigt, um mit dem US-Präsidenten zu verhandeln. Wir kommen noch zu den Meldungen vom Tag. Die sind zusammengefasst worden von der Selina Rettich.
Der Kanton Glarus hat Vernehmlassung zum kantonalen Richtplan abgeschlossen. Wie es in einer Mitteilung heisst, sind zwischen Mai und Juli zahlreiche Rückmeldungen von der Bevölkerung, der Gemeinden und der Verbände eingegangen. Anhand von denen und der Rückmeldungen vom Bund will der Kanton den Richtplan jetzt nochmal überarbeiten. Zuletzt ist der kantonale Richtplan im Jahr 2018 überarbeitet worden. Die jetzige Anpassung betrifft Bereich Raumentwicklungsstrategie, Raumkonzept, Siedlung, Verkehr, Natur und Landschaft. Unter anderem sind auch die Voraussetzungen geschaffen worden, dass im Glarnerland Windräder gebaut werden können. Im Kanton Glarus sind zwei Memorialsanträge eingereicht worden. Also Anträge von Stimmberechtigten, um ihr Anliegen direkt beim Regierungsrat bzw. am Landrat zu platzieren. In diesen zwei Fällen geht es laut dem Kanton zum einen um ein Verbot, zum CO2 aus der Luft absaugen, zum anderen um ein Glyphosatverbot in der Landwirtschaft. Die Gründe, CO2-Absaugtechnik sei weder tragbar noch nachhaltig und landwirtschaftliche Böden müssen natürlich bewirtschaftet werden. Die Regierung prüft jetzt, ob die Anträge rechtlich zulässig sind und legt am Landrat in 3 Monaten eine Stellungnahme vor. In Sufers gibt es doch keine alpine Solaranlage. Geplant wäre eine Anlage, die Strom für 3'500 Haushalte liefert. Die Gemeinde ist hinter dem Projekt gestanden. Trotzdem hat der Energiekonzern Alpiq das Projekt eingestellt. Die Alpiq begründet den Schritt damit, dass das Projekt wegen unsicherer politischer Rahmenbedingungen nicht rentabel sei. Der Solarexpress, ein Förderprogramm vom Bund, werde zwar verlängert, das Parlament möchte aber eine Obergrenze für die Förderung festlegen. Dazu kommt fehlende Planungssicherheit, denn abschliessen dürfte das Parlament die Diskussionen erst im Herbst. Das sei zu wenig Zeit für die Alpiq, um bis Ende Jahr die Baubewilligung einzureichen und ohne die gibt es keine Fördermittel. Eine Zeitung aus München hat den Mittelpunkt von Bayern nach Graubünden verlegt. Und das schon zum zweiten Mal. Jasmin Schneider mit den Details.
Passiert ist das Ganze in einem Online-Artikel von einer Zeitung aus München. Sie hat über Kipfenberg geschrieben, das ist eine 6'000-Seelen-Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Eichstätt. Kipfenberg ist etwa 300 Kilometer weg von Schweizer Grenze. Zum Ort gehört auch die Burg Kipfenberg. Oberhalb von der ist der Mittelpunkt des Freistaat Bayern. Zeigt hat der Online-Artikel aber nicht etwa ein Bild von Burg Kipfenberg, sondern vom Schloss Ortenstein in Domleschg. Das Gleiche ist schon vor gut einem Jahr passiert. Dort ist ein Artikel um einen Naturpark in der Nähe von Kipfenberg. Auch wieder mit dem Bild vom Schloss in Domleschg.
Die Fehler sind nicht unbemerkt geblieben. Beide Mal hat der Donaukurier aus Ingolstadt Kolleginnen und Kollegen aus München darüber aufgeklärt, dass der Mittelpunkt von Bayern nicht in Graubünden liegt.
Und das war es mit dem Infokompakt. Diese Sendung findet ihr auch auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen gemütlichen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.